Herr Jesus Christus, du bist der Grund, warum wir da sind, warum wir feiern dürfen, wenn die erheben, die arbeiten. Und ich muss doch gerade gesungen haben. Weil du uns gnädig bist, weil du uns vergeben hast, alles, was uns belastet, uns wegnimmst, sind wir befreit. Kommen wir mutig vor die Thron. Als die, die freigesprochen worden sind. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen und wir bitten dich, dass wir das Lehren, das, was wir bekommen haben, weiterzugeben. Wo wir Barmherzigkeit erlebt haben, dass wir auch barmherzig sind gegenüber unseren Mitmenschen. Gerade gegenüber denen, die uns am meisten bedeuten. Wir danken dir, dass du da bist. Amen. Ein bisschen Platz nehmen. Wir hören jetzt die Lesung. Es ist das berühmte Gleichnis vom unbarmherzigen Schuldner. Und wir singen dann im Anschluss dran, auch noch einmal vom Liederbuch Feiert Jesus, bei der Nummer 29, Strophe 1 und 2, allein deine Gnade genügt.
Ich lese aus Matthäus 18, 21 bis 35. Dann kam Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft soll ich jemandem vergeben, der mir Unrecht tut? Siebenmal? Nein, antwortete Jesus. 70-mal, 7-mal. Deshalb kann man das Himmelreich mit einem König vergleichen, der beschlossen hatte, mit seinen Bediensteten, die von ihm Geld geliehen hatten, abzurechnen. Unter ihnen war auch einer, der ihm sehr viel Geld schuldete. Da er nicht bezahlen konnte, befahl der König das Folgende: Er, seine Frau, seine Kinder und alles, was er besaß, sollten verkauft werden, um damit seine Schuld zu begleichen. Doch der Mann fiel vor ihm nieder und bat ihn: Herr, hab doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid mit ihm, ließ ihn frei und erließ ihm alle seine Schulden. Doch sobald der Mann frei war, ging er zu einem anderen Diener, der ihm eine kleine Summe schuldete, packte ihn am Kragen und verlangte, dass er auf der Stelle alles bezahlen sollte. Der Diener fiel vor ihm nieder und bat ihn um einen kurzen Aufschub. Hab doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Doch der Mann war nicht bereit zu warten. Er ließ ihn verhaften und einsperren, so lange, bis dieser seine ganze Schuld bezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie empört. Sie gingen zum König und erzählten ihm, was vorgefallen war. Da ließ der König den Mann rufen, dem er zuvor seine Schulden erlassen hatte, und sagte zu ihm: Du herzloser Diener, ich habe dir deine großen Schulden erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Müsstest du da nicht auch mit diesem Diener Mitleid haben, so wie ich Mitleid mit dir hatte? Der König war so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ, bis er seine Schulden bis auf den letzten Cent bezahlt hatte. Genauso wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern von Herzen zu vergeben. Amen.
Liebe Gemeinde, Sie haben es gelesen, es geht um die fünf Sprachen von der Vergebung. Und Vergebung ist ein zentrales Thema in der Bibel. Es ist wie ein roter Faden, wo die Notwendigkeit von der göttlichen Gnade und der menschlichen Vergebungsbereitschaft miteinander verknüpft. Vergebung bedeutet in der Bibel, Schuld nicht mehr anzurechnen, loszulassen und dem Sünder Erbarmen zu erweisen. Erbarmen ist immer etwas, was man nicht verdient hat. Und das basierend auf Gottes Gnade durch Jesus Christus. Das Wort Vergebung kommt in der Bibel 117 Mal vor. 48 Mal im Ersten Testament und 69 Mal im Zweiten Testament. Ein zentrales Thema. Aber ist das denn für uns überhaupt relevant? Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo man so allmählich von einer Schuldkultur zu einer Schamkultur wechseln. Haben Sie das auch schon gemerkt? Gerade bei den jungen Leuten. Die reden nicht mehr von Schuld, sondern wie kommen sie an, für was schämen sie sich? Da gibt es dann so Themen wie Flugscham, Körperscham. Man schämt sich für seinen Körper, wie man aussieht. Oder als Fremdschämen. Man schämt sich für das, was der Freund, Freundin, die Eltern, Kinder machen, wie sie sich verhalten. Man schämt sich einfach. Bei der Schamkultur geht es um Ehre, die öffentliche Bewertung. Und das ist tatsächlich ein indischer Ehepaar. Er ist Inder, sie Holländerin zu Besuch gehabt. Die haben dann gefragt, du, wie läuft denn das in Indien? Das ist so eine Schamkultur dort. Wie läuft das in Indien? Darf man in Indien liegen? Hat er gesagt, solange es niemandem schadet, ist das kein Problem. Das ist uns nicht total fremd. Aber wir laufen so langsam in das Inne. Also, wie das auch immer ist, heute geht es um Vergebung, heute geht es um Schuld. Dass man also das Gefühl hat, oder das Gefühl, ein Schuldbewusstsein hat, Schuldgefühl hat für etwas, wo man verbockt hat. Etwas, was man falsch gemacht hat. Oder etwas Gutes, was man hat können tun und man hat es nicht gemacht. Die Grundlage von unserem Vergehen, die, die wir empfangen und die wir geben, ist, dass wir das weitergeben, was wir schon empfangen haben. Vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. So haben wir es im Epheserbrief gehört. Aber Vergehen ist nicht einfach nur so eine menschliche Anstrengung, wo man dann so möglichst noch ein bisschen sagt, ja, der kann es halt nicht besser. Es war immer ein Löhli. Dann vergib ihm halt. So ein bisschen, oder so oben runter, so ein bisschen herablassend, großzügig. Vergehen hat sehr viel mit unserem Glauben zu tun. Im Matthäus-Evangelium lesen wir den Satz, wenn ihr betet, also wenn ihr euren Glauben pflegt, dann vergebt zuerst allen, gegen die ihr einen Groll hegt, damit euer Vater im Himmel euch eure Sünden auch vergeben kann. Interessant, die Formulierung. Es könnte ja heißen, vergebt zuerst allen, die an euch schuldig geworden sind. Nein, vergebt denen, gegen die ihr einen Groll hegt. Also das, was man mir zu leid da hat, hat in mir schon etwas ausgelöst. Ein Groll, eine Wut, eine Unzufriedenheit. Dort merke ich, dass etwas noch nicht vergeben ist. Bei mir selber merke ich es. Und dann vergeben wir das, damit euer Vater im Himmel euch eure Sünden auch vergeben kann. Das Unser-Vater-Gebet kennen wir auswendig. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die Bitte und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, so quasi in der Mitte steht. Und sie kommt unmittelbar, nachdem wir das Überleben gesichert haben. Unser tägliches Brot gib uns heute. Also quasi wie unsere Ernährung, unser überhaupt existieren, ist es wichtig, dass wir Vergebung bekommen und Vergebung gewähren. Und dann kommt das Nächste, das hat mich immer fasziniert. Nach der Bitte, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, kommt die Bitte und führe uns nicht in Versuchung. Könnte sie, dass es zu den grössten Versuchungen gehört, wir denken immer noch an irgendwie sexuelle Versuchungen oder etwas stehlen, wenn es niemand sieht, oder weiss ich, liegen, wenn es niemand merkt. Könnte sein, dass eine der grössten Versuchungen ist, dass wir jemandem nicht vergeben. Das behalten wir dann so wie ein Stück Kapital. Da muss man nicht mehr kommen. Der hat das und das gegen mich geleistet und gemacht. Und das behalte ich jetzt so quasi auf meiner privaten Bank. Ein Scheck, den ich im entscheidenden Moment auf den Tisch hauen kann und es mir zurückzahlen kann, wenn es denn nötig ist. Können Sie, dass das eine der grössten Versuchungen ist? Dass wir so verstrickt werden ins Böse? Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und dann noch etwas ist bei dieser Bitte ganz wichtig. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Das ist, wie wenn es bedeutet, vergib uns unsere Schuld, also sagen wir, ich habe jetzt Schuld, Grössenordnung 20. Gott soll mir das vergeben. Er kann aber nur so viel vergeben, wenn ich auch bereit bin, zu vergeben. Nennen wir die Schuld 100%. Wenn ich aber nur bereit bin, meinen Gegenüber 50% zu vergeben, dann bitte ich darum, dass auch Gott mir nur 50% vergibt. Interessant ist, dass Jesus das Unser-Vater-Gebet nachher noch kommentiert. Aber es ist nur ein Bitt, wo er kommentiert, nämlich die. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Er sagt dort, das ist alles in der Bergpredigt, eigentlich heißt es genau genommen, denn wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Das ist jetzt eben wie auch wir. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Ich möchte jetzt vielleicht hier in Klammern oder dazu sagen, passen wir auf, dass dort weigert. Das ist nicht das gemeint, wo wir vielleicht manchmal einfach ganz große Schwierigkeiten haben, jemandem zu vergeben. Man würde es gern machen, es geht nicht. Der Schaden ist zu gross. Wir können noch nicht. Wir wollen, aber wir können nicht. Das ist nicht gemeint, das ist ein anderes Thema. Hier geht es um die sich weigern, wo eben ihr eigenes Konto füllen gegen den anderen. Sagen, nein, das behalte ich ihm immer vor, das vergesse ich ihm nie. Ich habe schon alte Leute im Altersheim besucht. Ich hätte heulen können, wie sie mir erzählt haben. Ich denke an einen Mann, der erzählt hat, er habe keinen Kontakt mehr zu seiner Tochter. Ja, warum nicht? Ja, was da alles passiert ist. Der hat nicht mehr wollen. Ich habe gesagt, aber los, komm, ich rufe ihn an, ich tue etwas arrangieren, dass ihr euch sehen könnt. Ein schweres Leben. Wir sehen jetzt aber das Thema Vergebung. Wenn man dann noch die Versöhnung dazu nimmt, dann ist es ganze Predigtreihe wert. Und Julie hat gestern eine Mail geschrieben. Ihr Vorschlag ist für das zweite Quartal, also das ist erst nachdem ich Predigt fertig geschrieben habe gestern, hat sie eine Mail geschrieben und vorgeschlagen, also es gibt das in Diskussionsrunde, ob man nicht für das zweite Quartal das Thema Vergebung in den Gottesdienst aufnehmen könnte. Ich habe ihr gerade zugeschrieben, ja, genau, ich wäre dafür. Vergeben bedeutet, dass ich den anderen aus seiner Schuld mir gegenüber entlohne. Ich trage es nicht mehr länger nach. Er bleibt mir nicht mehr schuldig. Ich befreie ihn davon. Und ist es nicht so, dass wenn ich nachtragend bin, wer trägt denn die Last? Ich. Der andere weiß vielleicht von gar nichts, dass er mir irgendwie da aufs Zeichen getrampt ist oder mich beleidigt hat oder übersehen hat. Er weiß das vielleicht gar nicht. Aber ich trage es die ganze Zeit nach. Und halte ihm vor, innerlich, nicht äußerlich. Halte ihm nach und halte ihm vor. Vergeben heisst, ich gehe das fort. Vergeben ist also ein zweiseitiges Geschehen. Wenn ich vergib, wird auch ich frei, ihm etwas nachzutragen. Und vielleicht kann ich das, was passiert ist, nicht einfach vergessen und so tun, als ob nichts passiert wäre. Oder eben so, ist ja nicht so schlimm oder so, ist ja ein Name, kann nicht anders. Es kann sein, dass in diesem Prozess, das wäre eben interessant, das noch näher zu thematisieren, der Prozess von der Versöhnung, dass sich auch unsere Beziehung ändert. Vielleicht, dass wir mehr auf Distanz gehen. Und vielleicht muss sich die Beziehung sogar verändern. Vielleicht ist etwas Ungesundes, vielleicht ist eine Abhängigkeit da drin, wo man aufgeben sollte. Auf jeden Fall hat Vergebung für beide Seiten eine heilende Wirkung. Es ist noch nie jemand durch Vergebung zu Schaden gekommen. Es heilt. Sie bewirkt Entlastung. Sie schenkt Heilung und macht den Weg frei für eine bessere Zukunft. Nur eine Bemerkung. Wenn jemand verletzt wird, dann sagt er manchmal, das ist einfach ungerecht, wie der Chef mit mir umgegangen ist. Und jetzt hat er mich sogar noch zurückgeschuft. Das ist einfach nicht gerecht. Und tatsächlich ist eine Ungerechtigkeit, die einem passiert ist, zu vergeben, sehr, sehr schwer. Statt zu vergeben, wird man dann Gerechtigkeit. Und nicht einfach gleich beigeben und darüber wegschauen. Erst wenn Gerechtigkeit entstanden ist, kann man vergeben, Frieden finden und weitergehen. Aber das ist, das wissen wir, leider nicht immer möglich. Oft genug bleibt Vergebung eine einseitige Sache, ohne dass Gegenüber seine Schuld einsieht und sich um einen gerechten Ausgleich bemüht. Das ist jetzt etwas, was wir nicht lösen können. Es tröstet uns vielleicht, dass wir nicht die Einzigen sind, die das erleben. Und im Psalm 85 steht ein wunderbares Wort, ein Wort für Zukunft. dass sich Gerechtigkeit und Friede, also das wäre Versöhnung, einmal küssen werden. Das, was wir im Leben dann eben nicht zusammenbekommen, dass wir Frieden machen können mit dem, was so ungerecht war gegen uns. Und dass Gerechtigkeit passiert. Das, was sich manchmal wie Feuer und Wasser abstoßen, die beiden werden sich einmal küssen, sich vereinen. Hier dargestellt als Friedenstuben und Richterhammer und aber auch als die zwei Umarmenden an der Aussenmauer der Kathedrale Notre-Dame-la-Grande in Südfrankreich. Interessant ist, dass die beiden Figuren nicht einander anschauen, sondern beide schauen raus. Und sie umarmen sich. Sie verbünden sich. Ein schönes Bild, das wir innerlich mitnehmen können. Jetzt geht es aber dann zu den fünf Sprachen von der Vergebung. Der Gary Chapman ist vielen bekannt, weil er einen Bestseller geschrieben hat über die fünf Sprachen von der Liebe. Wer kennt die fünf Sprachen von der Liebe? Ah. Lob und Anerkennung ist die eine Sprache. Für viele Männer ganz wichtig. Lob und Anerkennung. Zweite, Zweisamkeit. Miteinander sein. Die dritte, Geschenkli. Die vierte, Hilfsbereitschaft. Und die fünfte, Zärtlichkeit. Genau. Wegen diesen fünf Sprachen von der Liebe ist der Gary Chapman sehr, sehr bekannt geworden. Es ist einer der meistverkauften christlichen Bücher geworden. Und es ist ja jetzt, seit 7. bis 14. Februar, ist die sogenannte Marriage Week, die Ehewoche im Februar. Und da passt das gut, sich mal mit dem zu beschäftigen, aber eben auch mit den fünf Sprachen von der Vergebung. Und der Gary Chapman hat sich überlegt, wie funktioniert eigentlich Vergebung. Und wen wundert es, auch da hat er fünf Sprachen entdeckt. Das Büchlein heisst «Fünf Sprachen des Verzeihens». Verzeihen ist aber nicht so schweizerdeutsch, darum habe ich Vergeben genommen. Aber wenn Sie das Büchlein kaufen wollen, fragen Sie nach «Die fünf Sprachen des Verzeihens» von Gary Chapman. Ich finde es einen sehr guten Ansatz und ich habe es euch auch kopiert. Die fünf Sprachen, die wir hier jetzt kurz durchgehen wollen. Die Ausgangsfrage ist, was brauche ich von meinem Gegenüber, wenn er sie mich verletzt hat und ich ihm jetzt vergeben soll? Das ist die Ausgangsfrage. Also, wie kann ich besser vergeben? Und da gibt es wie fünf eben verschiedene Sprachen. Und es ist auch wie bei den Sprachen von der Liebe. Man tut nicht eigentlich nur einen Spruch reden. Sondern es kann sein, dass man alle fünf redet, aber nicht zur gleichen Zeit. Es kommt darauf an, wer das Gegenüber ist, der mich verletzt hat. Es kommt darauf an, wie schwer das ist. Aber jetzt die fünf Sprachen, was brauche ich? Und das kann jetzt jeder von uns kann sich überlegen. Erinnere ich mich an eine Situation, wo mir das Vergeben schwer gefallen ist? Vielleicht hat es gegenüber einen falschen Spruch geredet, also falsch im Sinne von, es hat mich nicht angesprochen. Also, welches sind die fünf Sprachen von der Vergebung? Stellen wir uns also jemanden vor, der um Vergebung bittet. Was kommt bei uns am besten an? Erste Möglichkeit, dass er sagt, es tut mir leid. Am besten noch ein bisschen mit Tränen in den Augen. Zerknirscht. So ein bisschen am Boden zerstört. auch der Körperspruch, Kopf haben, Schultern führen. Man merkt in allem an, das tut ihm wirklich leid. Und er weiss auch, wo er mich verletzt hat. Er kann das benennen. Und er sagt zum Beispiel, da gibt es andere Varianten, aber jetzt ein Beispiel, ich sehe jetzt, was ich falsch gemacht habe und ich fühle mich richtig schlecht, dass ich dich so enttäuscht habe. Es tut mir sehr leid, dass ich dir wehgetan habe, indem ich, und dem muss er sagen, was er falsch gemacht hat. Sie kennen das vielleicht aus Gesprächen, oder? Wenn jemand sagt, ja, es tut mir leid, dass man ihm sagt, ja, aber ich merke das nicht, dass es dir leid tut. Du sagst das so fröhlich daher, als ob du sagst, jetzt, heute gibt es Spaghetti. Ich muss ein bisschen etwas spüren von dem, dass es dir wirklich leid tut. Dass es dich traurig macht. Dass es dir etwas kostet. Erster Spruch. Zweiter Spruch. Dass man sagt, da habe ich wirklich einen mächtigen Bock geschossen. Ich hätte vorher überlegen, was ich da mache. Und ich kann und will mir jetzt nicht rausreden, sondern zu meinem Fehler stehen. Ich habe etwas falsch gemacht. Wie oft hören wir das? Ja, es tut mir ja leid, aber weißt du, hast du denn auch zuerst das und das gemacht? So quasi wie mit der Waagschale. Ja, es tut mir leid, aber du, es ist viel, viel schwieriger, was du gemacht hast. Nein, ich übernehme Verantwortung. Oder ich merke eben, der andere übernimmt Verantwortung für sein Fehlverhalten. Er wird erwachsen. Das ist ein grosses Zeichen von Erwachsenwerden, wenn wir in der Lage sind, die Schuld, die wir begehen, auf uns zu nehmen und zu bekennen und dazu zu stehen. Man nennt das die sogenannte Schuldfähigkeit. Dass wir können schuldig werden, ist ein Zeichen vom Erwachsensein. Der andere zeigt Einsicht in sein eigenes Verhalten und seine Fehler. Er übernimmt die Verantwortung. Die dritte Spruch, die tätige Wiedergutmachung. Wie kann ich das wieder gut machen? Eine Geschichte, die ich damals gehört habe, finde ich ganz interessant. Da hat ein Pärchen eine Hochzeit gefeiert. Und der Mann, der Ehemann, hat nichts Besseres gewusst, als seine eigene Mutter mit auf die Hochzeitsreise zu nehmen. Ja, verurteilen wir ihn nicht, weil ich stelle mir so vor, vielleicht ist ja sein Vater vor kurzem gestorben und seine Mami war jetzt ganz allein gewesen und er hat Verbarmen gehabt, was ja alles eine christliche Tugend ist. Und er hat einfach nicht anders gewusst, was er machen soll. Aber es ist klar, seine Frau hat das zutiefst verletzt. Sie hat sich zurückgestellt, ist sich zurückgestellt vorgekommen. Zweite Wahl. Zuerst kommt die Mami. Und das ist etwas, wo jeder Mann seine Mami muss klar machen. Möglichst noch vor der Hochzeit. Dass er seine Mami sagt, so gerne sie hat und so lieb sie auch ist. Dass er sagt, Mami, die Frau, die wir jetzt zusammen heiraten, die kommt jetzt an erster Stelle. Jede Mutter wird aufschnaufen. Sie wird das kein Mann krumm nehmen, sie wird aufschnaufen. Aber sie muss das hören. Ich sehe ein paar Nicken, die wissen, was ich meine. Es ist ganz wichtig. Also, was hat der Mann gemacht? Was seine Mutter mit auf die Hochzeitsreise genommen hat, der hat sich entschuldigt. Er hat sie gesehen. Es war ihm leid. Alles Mögliche, es hat nichts genützt. Dann hat er mal gefragt, aber Schatz, nach so 10 Jahren, was kann ich denn noch machen, damit du mir das vergisst, was ich damals gemacht habe? Und dann sagt sie, was sagt sie? Eine zweite Hochzeitsreise. Macht den Klütter führen. Ich will mit dir noch einmal auf eine Hochzeitsreise gehen. Die haben beide sehr schnell verstanden, warum sie das sagt. Wiedergutmachung. Einen Ausgleich schaffen. Reparieren, was kaputt gemacht worden ist. Oft hat das, muss ich nicht gerade eine Reise sein, eine Wiedergutmachung, aber oft hat das, da kommen jetzt die fünf Liebessprachen dazu, drin rein, hat das auch mit diesen fünf Liebessprachen zu tun. Dass man wie sagt, ja, brauchst du ein Geschenk oder willst du ein Geschenk oder soll dir etwas helfen? Man kann es ja auch ein bisschen weniger plump fragen, oder? Und so etwas als Wiedergutmachung anbietet, das reicht mir nicht, dich nur um Verzeihung zu bitten, ich möchte auch etwas tun, um den Schaden, den ich dir zugefügt habe, wieder gut zu machen. Was würdest du für angemessen halten? Es ist interessant, wie das oft der Schlüssel ist. Der glaubhafte Sinneswandel, dass jemand sagt, Es soll nicht mehr vorkommen. Es tut mir leid, es soll nicht wieder vorkommen. Und das kann ja auch jemand sagen, der das schon 30 Mal falsch gemacht hat und jedes Mal sagt, es soll nicht wieder vorkommen. Es muss halt begleitet sein von der Einsicht ins eigene Fehlverhalten, es muss ehrlich sein, glaubwürdige Absicht, sich will jetzt ändern. Und auch um Geduld bitten ist hier in Ordnung. Und die Verhaltensänderung soll konkret geplant werden und man auch entsprechend sich dafür engagiert. Ganz ehrlich, ich will mich ändern. Ich muss dich zwar auch um Geduld bitten, weil vielleicht gehe ich ja wieder rein, aber bemühen will ich mich auf jeden Fall. Und da geht es jetzt ein bisschen um mehr. Da muss ich jetzt wissen, wie kann ich mein Verhalten ändern? Was brauche ich dazu? Und wie kannst du mir auch dabei helfen? Nicht, dass ich nachher, wenn ich wieder reingetrampt bin, dir die Schuld gebe, aber ich brauche vielleicht deine Unterstützung. Das ist jetzt in einer Ehe, wo man ja sowieso noch beieinander ist und sich auch gut kann unterstützen. Und der letzte. Es gibt Menschen, die nur dann können vergeben, also ja, wenn es gegenüber sagt, ich bitte, dass du mir vergisst. Der Satz muss kommen. Oder kannst du mir bitte vergeben? Viele sagen, ich sage es auch manchmal, ja, schon in Ordnung, ist nicht so schlimm. Meine Frau ist dann nicht einverstanden. Sie sagt dann, vergisst du mir? Vergebung soll Beziehung wiederherstellen. Und Achtung, kannst du mir vergeben? Ist ein Risiko, die Frage, ist ein Risiko. Es kann sein, dass der andere sagt, nein. Nein. Oder wahrscheinlicher, nein, noch nicht. Ich brauche noch Zeit. Ich muss das noch für mich selber überlegen und durchdenken. Und was das bedeutet, ich kann dir noch nicht vergeben. Und dann geht es halt darum, ein zweites Mal anzupöppeln. Und nochmal darum zu bitten. Ich weiß, dass ich dich sehr verletzt habe und dies tut mir herzlich leid. Du hättest durchaus das Recht, dich von mir zurückzuziehen. Ich bitte dich aber, mir zu vergeben, damit wir neu anfangen können. Und zum Schluss noch, wie kann ich denn meine bevorzugte Sprache von der Vergebung herausfinden? Wenn ich mir vorstelle, ganz allein, der andere hat mich verletzt, was wünsche ich mir jetzt vom anderen, dass er sagt oder tut? Eine von diesen fünf Sprachen. Soll er ganz zerknirscht kommen, weil ich höre, dass er Verantwortung übernimmt? Soll er mir eine Wiedergutmachung anbieten? Soll er glaubhaft mir versichern, dass er sein Verhalten ändern will? Oder will ich, dass er mich um Vergebung bittet? Welche von diesen Sprachen benutze ich selber am meisten? Wenn ich mich entschuldige. Also kann ich, wenn ich jemanden verletzt habe, fragen, was brauchst du oder möchtest du von mir, damit du mir vergeben kannst? Und dann kommt der steile Satz vom Ernst Schmutz, vom Lampenberg, Basel-Land. Der hat einmal einem Pfarrkollegen von mir gesagt, und ich habe mir das auch zu Herzen genommen, der Weg unten durch ist immer offen. Der Weg von der Demut, der Weg unten durch. Der Martin Luther King sagt, Vergebung ist keine einmalige Sache, Vergebung ist ein Lebensstil. Danke, ist ganz treffend. Liebe Gemeinde, ich wünsche uns, dass Vergebung fließen kann. Dass so Gott uns mehr erlösen kann vom Bösen. Und wir so in unseren Beziehungen sind ja oft die Menschen, die wir am liebsten haben, die wir verletzen. Dass wir so heiler werden können. Amen.